Vergiss alles. Alles, was du bisher über Nervensystemregulation oder Persönlichkeitsentwicklung gehört hast. Ich bin Isabella Rauschen, Ärztin, Nervensystemexpertin und deine Brücke zwischen dem Wissen und deiner Verkörperung. Das Missing Link zwischen all der inneren Arbeit, die du hinter dir hast, und deiner gelebten Realität. Dieser Podcast ist für dich, wenn du viel gemacht, viel geheilt, viel verstanden hast und es sich trotzdem so anfühlt, als wärst du noch nicht ganz in dir gelandet. Und das hier ist kein weiterer typischer Coaching-Podcast. Das hier ist Nervensystemarbeit jenseits von Quickfixes und pseudosomatischen Übungen. Ich begleite dich unterhalb deiner Geschichte, dorthin, wo Veränderung nicht gedacht, sondern gespürt wird. Welcome to Radically Regulated. Hier beginnst du dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Und bevor wir reinstarten, eine sehr wichtige Einladung an dich. Und zwar, während du mir heute lauscht, während du mich in deinem Ohr hast, bitte stelle sicher, dass du nicht am Overriden bist. Ich möchte heute in ein sehr wichtiges, sehr tiefes Thema reingehen, in unsere Geschichte reingehen. Und wenn ich unsere sage, dann meine ich ja auch dich und mich und uns alle. Worum es geht, erzähle ich gleich. Aber es ist mir ganz wichtig, dass du heute dafür sorgst, dass du nicht zu viel davon konsumierst. Also wenn du merkst, du bist aktiviert, vielleicht eine kurze Pause machen. Du kannst jederzeit zu dieser Podcast-Folge zurückkommen. Und ja, das war mir nochmal an dieser Stelle ganz wichtig, dass du heute besonders achtsam mit dir selber umgehst. Und ja, lass uns in ein sehr spannendes Thema eintauchen. Denn es gibt ein Wort, das in den letzten Jahren beinahe inflationär verwendet wird, das Thema oder das Wort Regulation. Wir sprechen heutzutage sehr viel über Nervensysteme, Selbstregulation, Koregulation, Sicherheit. Ich spreche auch sehr viel darüber. Und doch die Tatsache und der Fakt ist, wirklich regulierte Menschen sind selten. Und diese Frage ist aus einer sehr einfachen Frage entstanden, nämlich warum ist es eigentlich so? Warum haben so viele Menschen so viel reflektiert, so viel innere Arbeit gemacht, so viel verstanden und fühlen sich trotzdem innerlich nie ganz angekommen? Warum ist da immer dieses Gefühl, something's missing? Oder wir sind so on the go, 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 dass wir es gar nicht wahrnehmen? Warum ist Regulation also etwas, das wir suchen, was uns fehlt, anstatt etwas, auf das wir zurückgreifen können? Ja, darum soll es heute gehen. Und um diese Frage zu beantworten, reicht es nicht, auf individuelle Biografien zu schauen. Denn ich spreche sehr oft in meinen Podcast-Folgen von einzelnen Beispielen, von Alltags Ideen, die mir so durch den Kopf gehen und versuche daraus quasi retrospektiv einen Bogen zu schließen und zu sagen, das könnte so sein, weil bla 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 bla. Aber ich bewege mich sehr oft auf dieser individuellen Ebene und heute soll es um was Größeres gehen. Heute wollen wir ein Stückchen weiter zurückgehen zu einer Zeit, in der sich das Bild vom Menschen grundlegend verändert hat. Weil unsere Fähigkeit zu Selbstregulation ist uns nicht einfach so von jetzt auf gleich verloren gegangen, sondern es ist über eine lange Zeit hinweg verdrängt worden aus unserem Menschsein. Ja, und darum geht es denn heute. Also ganz einfaches, kleines Thema. Lass uns eintauchen. Und als ich vor einigen Monaten für eines meiner Programme für The Hidden Codex ein Handout vorbereitet habe, bin ich sehr tief in das Thema eingestiegen, das mich nicht losgelassen hat. Nämlich, wie konnte das sein, ja, dass Nähe, das Gehaltenwerden, das Geborgenheit in unserer Gesellschaft ihren Platz und ihren Wert verloren haben? Ja, das sind alles so nice-to-have-Dinge, mit denen, ja, über die wir dann sprechen, aber so richtig. In Polen sagt man zu Weihnachten oder man teilt, bevor man sich hinsetzt und gemeinsam das Abendmahl zu sich nimmt. Und wir haben natürlich 12 Gerichte, weil es 12 Apostel gab. Bevor man das macht, teilt man in Polen einen Oblaten mit allen Anwesenden und man wünscht sich was für das kommende Jahr. Ich habe noch nie in meinem Leben, warum komme ich überhaupt drauf, habe noch nie in meinem Leben gehört, dass mir jemand Geborgenheit oder Nähe oder wahrhaftige Verbundenheit gewünscht hat. Es waren immer gute Schulabschlüsse, Glück, Gesundheit, ja, also all das, was wir uns ja auch zu Geburtstag wünschen. Warum sind das alles Begriffe, die wir so verdrängt haben, obwohl eigentlich das Einzige ist, worum es geht im Leben? Um einander, miteinander zu sein, einander zu spüren. Und wenn man sich damit ernsthaft beschäftigt, dann stößt man zwangsläufig auf einen historischen Bruch. Und das habe ich gemacht, ohne es wirklich vorgehabt zu haben, als ich, wie gesagt, für den Hidden Codex so ein extra Handout vorbereitet habe. Ich habe für jedes der Module eine Cherry on top gemacht. Das heißt, immer da, wo ich gerade ein Thema interessant fand oder relevant fand für die Teilnehmerin, etwas, wo sie noch tiefer irgendwie sich mit dem Thema beschäftigen konnte, habe ich das quasi also eine Cherry on top dazu gepackt. Und das heutige Thema gehörte in einer dieser Module. Und es geht soweit, oder lass uns zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehen. Da war die Psychologie noch ganz anders. Ja, da sprach die Psychologie sehr selbstverständlich von inneren Erlebnissen, Gefühlen, von dem Seelischen. Ja, wir hatten früher auch Seelsorger und es war nicht peinlich und so weiter. Wir hatten also, Psychologie war im Endeffekt die Wissenschaft der inneren Erfahrung. Was ist das für ein wunderschöner, tiefer Begriff? Ja, Wissenschaft der inneren Erfahrung. Ja, wir Menschen haben sich mit Bewusstsein, Intentionalität beschäftigt, mit inneren Konflikten, mit dem Unbewussten. Ja, das war der Freud vor allem. Dann hatten wir noch den Carl Gustav Jung, der sich sehr mit seelischer Entwicklung, mit der Symbolik beschäftigte. Und der Mensch galt als ein innerlich erlebendes Wesen. Ja, unsere Gefühle waren da keine Störung. Unsere Gefühle waren nichts, was man verbergen sollte. Das wollte man erfahren, das wollte man verstehen. Ja, das war ganz, ganz schön. Und dann aber natürlich veränderte sich die Welt. Ja, wir hatten viel mehr Industrialisierung, wir hatten viel mehr Fließbandarbeit, dann irgendwann den Ersten Weltkrieg. Wir hatten natürlich dadurch Gesellschaften, die Ordnung suchten. Warum Ordnung? Das gibt Kontrolle, das gibt Effizienz, ja. Und das innere Erleben wurde zunehmend unzuverlässig, ja. Gefühle waren dann so subjektiv, unberechenbar, das stört dann auch, ne? Da kann man nicht so gut kontrollieren. Man weiß auch gar nicht so richtig, wie gehe ich damit um, ja. Warum? Warum? Warum wussten wir nicht, wie wir damit umgehen können? Parallel dazu, also zu diesem Umbruch in der Gesellschaft, entwickelte sich der Behaviorismus. Und Behaviorismus war eine bewusste Abkehr von all dem, was nicht messbar war. Klingelt da was Bekanntes? Das ist heutzutage auch so. Nur das, was evidenzbasiert ist, was wissenschaftlich belegt wird, that's true. Nur das ist richtig. Wenn das bei der Stanford University oder Yale oder Harvard oder wo auch immer, Heidelberg, ja, wenn das da erforscht wurde, then it's true. Wenn ich das nicht messen kann, it's bullshit. Ja, das ist einfach das Narrativ, was wir heute leider immer noch haben. Und das fing zu damaligen Zeit an. Ja, der Behaviorismus wurde von dem John Watson. Leider muss ich immer an Sherlock denken. Deswegen werde ich den Namen auch nicht vergessen. Also der John Watson gilt als Begründer vom Behaviorismus. Und was er im Endeffekt gesagt hat, ist, dass man könne alles über den Menschen wissen, wenn man nur sein Verhalten beobachte. Ja, die inneren Zustände, Gefühle, Bedürfnisse, also all das, was ich versuche, cool und modern zu machen, das ist alles unwissenschaftlich. Wir können das nicht objektiv messen, deswegen nochmal Bullshit. Der Mensch ist also ein reines Reiz-Reaktionsapparat. Ja, er glaubte wirklich ganz, ganz, ganz fest daran, dass die Gefühle kein Ausdruck von unserer inneren Zustände waren, sondern erlernte Verhaltensweisen, die konditioniert, geformt und kontrolliert werden konnten. Er sagte, gib mir ein gesundes Baby und ich mache daraus alles, was ich will. Alleine bei dieser Aussage geht mir der Schauer meinen Nacken runter. Und Watson hatte auch ein sehr bekanntes Experiment durchgeführt, wenn man sehr sich die volle Dröhnung von Watson geben möchte, kann man das auch bei YouTube finden. Das sogenannte Little Albert-Experiment, also der kleine Albert, das wurde 1920 durchgeführt. Und dieses Experiment demonstrierte eben seine Haltung auf eine sehr ekelhafte Art und Weise. Und zwar, Watson wollte beweisen, dass selbst Emotionen erlernt seien. Und er hatte sich ein 9 Monate altes Baby geschnappt, welches er zunächst mit einer weißen Ratte konfrontiert hatte. Und das Baby hat die Ratte natürlich neugierig und ohne Angst berührt. Ja. Was dann aber passiert, dass immer wenn das Kind nach der Ratte griff, dann schlug Watson mit einem Hammer auf so eine Metallstange, die direkt hinter dem Kopf des Kindes war. Und natürlich begann das Baby dann zu weinen und zeigte Angst. Sie zeigte Angst, aber nicht nur vor einer Ratte, sondern auch vor ähnlichen Tieren, ja, Kaninchen, Hund, ein Pelzmantel, glaube ich sogar, ein Bart. Also das waren dann so Gegenstände, die eine ähnliche Struktur hatten, die haptisch ähnlich waren. Ja, und Watson meinte, damit hatte er bewiesen, selbst die Angst sei erlernbar. Totaler Bullshit. Weil, was dieses Experiment tatsächlich zeigte, war etwas komplett anderes. Du weißt von mir bereits, dass die Angst eine angeborene, evolutionär wichtig verankerte Überlebensreaktion ist. Und was aber erlernt werden kann, sind die Auslöser der Angst und der Umgang mit ihr. Die Auslöser der Angst und der Umgang, das können wir lernen. Ja, das lernen wir. Immer wenn irgendwie ich ein kleines Kind bin und meine Mama schreit, weil da gerade eine Spinne die Wand runterläuft, dann werde ich auch Angst vor Spinnen haben. Das können wir lernen, aber nicht die Angst selber. Der Watson verwechselte Konditionierung mit Ursprung. Ja, und natürlich nach heutigem wissenschaftlichen und ethischen Verständnis hoffe ich zumindest sehr, dass nirgendwo auf der Welt solche Experimente stattfinden. Ja, also bewusste Erzeugung von Angst bei einem Säugling, ehrlich, da krieg ich zu viel. Nichtsdestotrotz ist es mir wichtig, dir davon zu erzählen, weil ich dir damit zeigen wollte, oder warum ich das erzähle, ist, weil ich finde, dass Watson ein richtig abschreckendes Beispiel dafür ist, wie weit sein Wunsch nach Kontrolle ging. Wie weit ein Mensch gehen kann, wenn die Empathie fehlt, wenn ich selber von meinen Gefühlen total abgespalten bin. Und genau das hat mich dann dazu bewegt, die Frage zu stellen, wer war dieser Watson? What was his story? Wie kommt ein Mensch darauf, sowas zu machen, das zu seinem Lebenswerk Menschen zu erzählen, ich entmenschliche dich. Du bist eine Maschine, eine Reizreaktionsmaschine. Und das hat er durchgesetzt. Und was ich also über den Watson gelernt habe, ist, dass er in einer sehr streng religiösen Familie geboren wurde, dass die Mutter eine überzeugte Baptistin war. Ja, und solche Gemeinden waren damals einfach welche, die, wo ganz viel Selbstkontrolle, Schuld, Disziplin, das waren ja alles höchste Tugenden, ja. Freude, Spiel, Zärtlichkeit, das war sündig, ja, teilweise als sündig betrachtet. Sein Vater war alkoholkrank, verließ die Familie, als Watson, ich weiß nicht mehr tatsächlich, ob der noch ein kleiner Junge war oder ob der schon als Teenager, oder ob das schon ein Teenager war, das weiß ich leider gar nicht mehr, aber es war auf jeden Fall eine traumatische Erfahrung, ja. Die Mutter brach auch den Kontakt zu Vater ab. Das heißt, wir haben zum einen eine Mutter, die sehr in Selbstkontrolle lebt, die Zärtlichkeit, Freude, Spiel ja nicht zulassen kann. Und dann haben wir einen Vater, der alkoholkrank ist, der die Familie verlässt, kompletten Kontaktabbruch. Was hat dieser Mensch also gelernt? Was hat dieser Junge gelernt? Gefühle sind gefährlich. Ich werde verlassen. Ich bin nicht wichtig. Niemand liebt mich. I'm not important. Nähe ist unsicher. Und ich finde, wenn man das weiß, wenn man fragt, wer steht dahinter, dann macht das so viel Sinn, dass wenn ich doch lerne, dass Nähe unzuverlässig ist, dass die Emotionen beschämend sind, natürlich werde ich versuchen, alles zu tun, das Unkontrollierbare zu beherrschen. Das ist unser Erleben nun mal. Unser Fluent und Fluid sein, unser Menschsein. We're not machines. Ja, die Verdrängung des Fühlens wurde also zu Watsons Überlebensstrategie und dann zu seiner Wissenschaft, ja, seinem Lebenswerk. Und interessanterweise, ich glaube, das ist seine Biografie. Ich weiß leider nicht mehr, wer sie geschrieben hat, aber seine Biografie trägt den Titel Mechanical Man. Ja, Mechanical Man. Und ich weiß tatsächlich aus Recherche, dass Watson auch diese Haltung, die der hatte, beruflich, wie der mit anderen Kindern im beruflichen Sinne umgegangen ist, ist er genauso mit eigenen Kindern umgegangen. Ja, der war emotional sehr, sehr distanziert, sehr vereinsamt. Und genau, das heißt, wir haben diese Ideen, die kommen aus den USA. Nach dem Ersten Weltkrieg trifft der Behaviorismus in Europa auf Gesellschaften, die natürlich vom Verlust, Schuld, Orientierungslosigkeit geprägt wurden. Ich glaube, dass seine Weisheiten in Anführungsstrichen wurden durch irgendwelche Kongresse, irgendwie fand er dadurch Resonanz in Europa tatsächlich. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Aber in Deutschland passten natürlich diese Ideen zu diesen ganzen autoritären Erziehungsidealen. Ja, das passte alles so gut. Wir hatten ein Riesenchaos, ja, in Europa. Und dann gab es etwas, wo wir sagen können, wir müssen den Menschen jetzt kontrollieren. Ja, in Deutschland war besonders prägend dann die Johanna Harrer. Ich glaube, von ihr habe ich auch schon im Podcast gesprochen, mit ihrem Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, wo ein schreiendes Kind nicht beachtet werden dürfte, Nähe Schwäche war und Trost war Gefahr und was machen wir da überhaupt? Und dieses Buch wurde millionenfach verbreitet. Und das nicht nur während des Nationalsozialismus, sondern auch Jahrzehnte danach. Dieses Buch ist in einer leicht überarbeiteter Form, danke, blieb dieses Buch bis in die 80er Jahre erhältlich. Muss man sich erstmal auch vorstellen. Ja, und so haben wir also ein kollektives Muster. Wir haben ein kollektives Muster von Disziplin, von Kontrolle und von Funktionieren anstatt Nähe, Gefühl, Beziehung, Miteinander und so weiter und so fort. Ja. Und mir war das wichtig, dir zu sagen, weil dieser Kontext gibt uns nochmal ein anderes Verständnis dafür, wie schwierig das ist, es wirklich anders zu machen. Und wenn du Mutter bist, weißt du ganz genau, wovon ich spreche. Und selbst wenn nicht, weißt du, wie schwierig das ist, eigene Muster irgendwie zu haben und zu merken und sie zu verstehen, aber dann doch verändern, ist nochmal eine ganz andere Ebene. Weil das ist einfach die Marinade, in der wir gewachsen sind. Was macht ein Säugling mit der Marinade? Das Säugling kann nicht differenzieren. Das bin ich, das ist Mamas Vergangenheit und Mamas Marinade, sondern das Baby saugt das wie ein Schwamm auf und denkt, ich bin die Marinade. Okay, deswegen war es mir wichtig, das hier alles zu erzählen. Wir haben natürlich auch etwas später, Mitte 20. Jahrhundert, eine Gegenbewegung, die sich also zu dem Behaviorismus, die sich formierte. Wir haben den John Bowlby, vielleicht hattest du ja von den Bindungstypen schon mal gelesen, ja, von Bowlby und Ainsworth. Und die waren damals auch sehr radikal, weil wir haben natürlich dieses Narrativ. Ja, Säuglinge fühlen nichts, Säuglinge sollen, da soll man nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Und dann kommt der Bowlby und bringt eine Aussage damals bei der WHO. Der hatte so einen WHO-Bericht geschrieben, das waren ja aber schon die 50er Jahre, also wir sind schon bei 1951. Und der formulierte etwas, was damals wahnsinnig radikal war, und zwar, dass eine verlässliche emotionale Beziehung zu einer Bezugsperson eine biologische Notwendigkeit ist. Eine biologische Notwendigkeit. Und dass wir nämlich Sicherheit nicht durch Disziplin, sondern durch Resonanz entwickeln können. Und was wahnsinnig verrückt ist, wir haben also diesen Bericht 1951, doch zwischen diesem Wissen und seiner Umsetzung lag eine wahnsinnig lange Zeitspanne. Ich glaube, es hat ungefähr 20 Jahre gedauert, bis in die 70er Jahre hinein. Und ich glaube, dass das auch je nach Gebiet, je nachdem wo, nochmal unterschiedlich lange gedauert hat. Denn noch bis in die 70er Jahre wurden auch Säuglinge in Krankenhäusern routinemäßig von ihren Müttern getrennt. Ja, und ich weiß, dass als ich geboren wurde, wurde ich erstmal meine Mama für 12 Stunden entzogen. Ich war ein gesundes Baby. Ja. Und wir wissen seit 51 im WHO-Bericht, wie wichtig das ist, dass es eine biologische Notwendigkeit ist. Also schau mal, wie lange, wie viel ein Mensch braucht, um sich auf solche Ideen dann einlassen zu können. Ja, Nähe galt nach wie vor störend. Das ist alles unprofessionell, wie sich da irgendwie die Krankenschwester kümmert, man, ne, und so weiter und so fort. Und erst Jahrzehnte später setzte sich langsam die Erkenntnis durch, dass es für ein Baby nicht neutral ist, alleine zu sein. Ja, die Sprüche von, ja, wenn du das Baby so lange trägst, dann gewöhnt es sich dran, die hören wir bis heute. Wir haben 2026. Ja, und ähnlich verhielt es sich ja auch mit Schmerz. Ja, bis weit in die 80er Jahre nahm man an, dass Säuglinge Schmerz kaum wahrnehmen können. Und man hatte Babys operiert, ohne dass sie ausreichend geschützt wurden. Da läuft mir auch alles ein Schauer runter. Ja, diese Erkenntnisse, warum sage ich dir, dass diese Erkenntnisse sind jung? Sie sind jünger als die meisten Nervensysteme, die heute leben. Und wir leben weiterhin in einer Kultur, die über viele Jahrzehnte gelernt hat, ohne Nähe auszukommen und zu funktionieren. Ja, wir haben keine Sicherheit. Wir konnten die nie entwickeln, weil es niemand da war. Ja? Und dass so viele Nervensysteme heute nicht reguliert sind, und das ist mir auch wichtig zu sagen, weil ich so sehr dieses Narrativ schützen möchte, wir müssen uns optimieren. Das ist kein persönliches Versagen. Das ist einfach ein logisches Ergebnis einer Geschichte, in der das Fühlende keinen Platz hatte. Das ist die Konsequenz. Das heißt, wenn du jemand bist, der merkt, ich bin so unglaublich gut im Funktionieren, ich bin Zahlen, Daten, Fakten Mensch, ich bin die Go-Go-Go-Queen und ich denke Gefühle an, und fühle sie nicht. Das war übrigens etwas Wunderschönes, was eine Kundin von mir am Dienstag in unserem One-on-One-Gespräch erzählt. Boah, Isa, jetzt weiß ich, wie sich Freude anfühlt. Ich habe sie früher nur gedacht. Ja, natürlich. Woher sollen wir es fühlen? Ja. Um das besser zu verstehen, kann ich dich nur von Herzen dazu einladen, die Podcast-Folge zum Functional Freeze zu hören. Die werde ich dir hier verlinken. Das ist eine der wichtigsten Podcast-Folgen in diesem Podcast. Daher kommt das, dass wir alle in diesem Functional Freeze sind. Und es geht nicht darum, dass ich hier jetzt reinplatze und sage, hey, du bist so dysreguliert und ja, hör auf nur zu funktionieren. That's not what I mean. That's not what I want. Das ist ja auch, ich will ja auch hier nicht reinkommen und dich optimieren. Ich will einfach mit dir einen Teil unserer Geschichte teilen. Ein Teil dessen teilen, wie es dazu gekommen ist, dass wir heute da stehen, wo wir stehen als Gesellschaft. Dass es um einen kollektiven Heilungsweg geht. Und wenn ich Frauen in meinen Räumen verabschiede oder sie willkommen heiße, sage ich das immer, du bist die Veränderung. Wir wünschen uns alle die Veränderung, aber die Veränderung sind wir. Das muss von uns aus, von innen herauskommen. Ja, und ich hoffe, dass es so viel mehr Sinn macht jetzt, nicht mehr nach der Frage zu gehen, warum einzelne Menschen dysreguliert und dass es auch gar nicht darum geht, wie wir besser mit Stress umgehen können, sondern die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was braucht ein Nervensystem, um überhaupt Sicherheit entwickeln zu können in einer Kultur, die Nähe über Jahrzehnte verlernt hat? Und es gibt nicht so viele dieser Räume und deswegen sind sie so heilig, deswegen sind sie so besonders, deswegen ist mir diese Education so wichtig. Weil ja, wir können uns so gerne für uns sorgen, wir können gerne gesund kochen, Sport machen, all diese Dinge und das ist wichtig. Aber was wir jetzt heutzutage brauchen, sind keine neuen Konzepte und Optimierung von selbst und auch keine perfekte Morgenroutine. Sondern Räume, in dem jemand bleibt, während etwas in uns im Inneren in Bewegung ist. Wir müssen die Erfahrung des Säuglings, der in uns lebt, verändern. Wir können das, das kann der Körper, weil der Körper speichert diese Erinnerung. Das sind deine Trigger. Wir können in diese Erinnerung reingehen auf der körperlichen Ebene. Erinnerung denken wir oft, okay, ich war letztes Jahr auf Sardinien und habe das und das gemacht. Das ist nicht die Art an Erinnerung, ich meine. Das ist die Art an Erinnerung von, ich weiß es nicht warum, aber jedes Mal, wenn ein rothaariger Mann mir über den Weg läuft, kriege ich Angst. Ja? Keine Ahnung, ich habe es gerade ganz abstrakt gesagt. Diese körperliche Erfahrung, die wir nicht erklären können. Wir können zurückgehen und wir können das reparieren, wir können das nachnähren. Wir müssen lernen, etwas zuzulassen, das nie selbstständig war. Und das ist die Präsenz eines Gegenübers. Und das ist das, was ich immer sage, wenn ich davon spreche, wenn wir von Bindung, von Safety sprechen, braucht es ein Gegenüber. Du kannst es nicht in deinem stillen Kämmerlein machen. Genauso wie du einem Baby nicht sagen würdest, du musst jetzt in deinem stillen Kämmerlein die und die Übung machen. Das ist eine andere Ebene, mit der wir arbeiten. Ja, und wenn die Regulation heute eben so selten ist, dann nicht, weil wir versagt haben, nicht, weil du zu wenig gemacht hast, sondern weil wir am Anfang, wir sind der Anfang einer Bewegung und das berührt mich immer so sehr. Wir sind der Anfang einer Bewegung, die beginnt, das nachzuholen, was gar keinen Platz hatte. Und dafür müssen wir aber das Wissen darüber haben, sonst sind wir die ganze Zeit auf der Suche und wissen überhaupt nicht, was wir suchen. Das ist für mich also kein persönlicher Weg. Natürlich ist es ein Teil von meinem persönlichen Weg, aber ein kultureller. Das hat ein, it's such a big picture. Ja. Und so oft haben wir das Gefühl, wir probieren diese gängigen Therapien. Auch da, das, was wissenschaftlich belegt ist. Ja, man sagt heutzutage, dass man Trauma mit bestimmten Sachen heilen kann. Wo ich denke, das berührt überhaupt nicht die Ebene, die es braucht. Aber das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Weil alles, wofür ich kein Messinstrument habe, was ich nicht messen kann, gilt als nicht wissenschaftlich. Darüber habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht, die werde ich dir auch verlinken, weil das auch wichtig ist. Mit der Marie Nasemann, da hatte ich mal ein Post von ihr auseinandergenommen, beziehungsweise die üblen Kommentare, die sie leider erhalten hatte. Genau, also das werde ich dir auf jeden Fall auch verlinken. Und zum Schluss dieser Podcast-Folge möchte ich dich einfach deswegen von Herzen einladen, wenn du Lust hast, erstmal diese Education zu haben, all das zu lernen, wovon ich spreche, komm super gerne in den Hidden Codex. Wenn du tiefer gehen möchtest, wenn du sagst, ich möchte das lernen, wie ich die Sicherheit erlange, ich möchte da das nachnähren, was gefehlt hat. Und das ist nochmal, es ist niemands Schuld in dem Sinne. Es ist einfach, wie es war. Ein Mensch hat das so gut gemacht, wie er konnte in dem Moment. Aber wenn du bereit bist, das wirklich nachhaltig zu verändern, dann kann ich dich auch aus tiefstem Herzen ins Origins einladen. Das ist ein sehr intimer Raum, von mir geführt. Dann würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, dich da zu begleiten. Alle Informationen auch zu Origins findest du in den Shownotes. Und solltest du irgendwelche Gegenfragen haben, freue ich mich einfach sehr, wenn du mir via E-Mail schreibst oder bei Substack, sodass wir miteinander in Kontakt gehen. Und ja, danke für deinen Mut, hier zuzuhören. Danke für deinen Mut, mit mir diesen Weg gemeinsam zu gehen. Wenn du jemand kennst, den diese Podcast-Folge wichtig sein kann, wo du das Gefühl hast, oh ja, die Freundin oder die Bekannte oder meine Schwester oder wer auch immer, she needs to hear this. Da freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du meine Podcast-Folgen teilst und unterstützt, weil das hilft mir enorm, dieses Wissen in die Welt zu tragen. Von daher, danke, danke, danke. Danke für deine Zeit, fürs Zuhören. Ich freue mich wahnsinnig, dich in einem meiner Programme begrüßen zu dürfen, kennenzulernen. Und ich wünsche dir alles Liebe und wir hören uns nächste Woche bei Radically Regulated wieder. Macht's gut. Tschüss.